Ja, guten Morgen. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht, als ich heute Morgen hierher gefahren bin und so versucht habe, meine Gefühle zu sortieren, ist mir eine Comicfigur mit dieser Gedankenblase gekommen. Und Philipp war so nett und hat es jetzt noch organisiert, dass es hier erscheint. So ging es mir diese Woche immer wieder. Und vielleicht geht es dir so auch beim Hören von dem Text, den wir gerade gelesen haben. Und ich möchte gern dafür beten, dass zumindest ein paar Fäden vielleicht sortiert werden und vielleicht kommen auch neue dazu, keine Ahnung. Mal schauen. Gott, ich möchte danken, dass du zu uns sprechen möchtest heute Morgen, dass du dich bemerkbar machen möchtest und du siehst, wie schwer es uns fällt, sich diesem Text zu nähern, dass da viele Gehirnwindungen irgendwie kaum mitkommen wollen und ich möchte bitten, dass du uns einen Zugang schenkst und dass du uns vor allem Zugang zu deinem Herzen schenkst. Und ich möchte bitten, dass du bei jedem so hineinsprichst, wie es erst braucht. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, heute gibt es die letzte Predigt über Abraham, einen der Urväter des Glaubens. Ganz am Anfang der Bibel. Wir haben uns jetzt einige Wochen in den Predigten mit ihm beschäftigt. Und heute kommen wir eben zu einem Text, den Experten als den Gipfel antiker Narrativtexte bezeichnen. Wir begegnen hier hoher antiker Erzählkunst. Das ist ein ganz einzigartiger Text. Und wir begegnen hier aber auch extrem dramatischem Inhalt, komplexen theologischen Fragen. Und ich kann gut verstehen, wenn manch einer jetzt denkt, also bitte ein Text, in dem es um das Opfer eines Kindes geht, von einem Gott erbeten, das muss ich mir heute nicht mehr geben. Das muss ich mir heute nicht mehr geben, was soll das? Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph und Theologe im 19. Jahrhundert, hat ein ganzes Büchlein über diese Geschichte geschrieben. Und er verarbeitet darin so sein persönliches Ringen mit diesem Text, auch sein persönliches Ringen mit dem Glauben. Und er beschreibt seine Schwierigkeiten, aber auch die Faszination vom Glauben. Und an einer Stelle schreibt er: Was mich betrifft, so habe ich eine beachtliche Zeit daran verwendet, die Philosophie Hegels zu verstehen, glaube auch, sie einigermaßen verstanden zu haben. Wenn ich dagegen über Abraham nachdenken soll, dann bin ich wie vernichtet. Jeden Augenblick habe ich dann jenes ungeheure Paradox vor Augen, welches der Inhalt von Abrahams Leben ist. Jeden Augenblick werde ich zurückgestoßen und mein Gedanke kann trotz all seiner Leidenschaft nicht in das Paradox eindringen, nicht um eine Haaresbreite weiterkommen. Kierkegaard beschreibt hier ganz gut, wie es auch mir ging und geht, immer wieder. Und es wäre vermessen zu behaupten, ich könnte euch heute diesen Abrahamstext mal schnell und einfach erklären. Dafür ist der Text viel zu herausfordernd und viel zu spannungsgeladen. Und es wurde auch unheimlich viel bereits dazu gedacht, geschrieben, gemalt, künstlerisch verarbeitet. Ja, auf der Berlinale doch, ja. 2020 wurde auch ein Film, ein Kurzfilm vorgestellt, der dieses Thema verarbeitet. Aber auch wenn ich ihn nicht vereinfachen oder einfach erklären kann, glaube ich, dass es sich lohnt, wie Kierkegaard damit auseinanderzusetzen. Immer wieder mit Leidenschaft zu ringen, sich diesem Text zu nähern. Denn ich erkenne auch starke Impulse darin, die uns helfen können in der eigenen Auseinandersetzung mit dem Glauben. Und ich gliedere die Predigt in drei Abschnitte. Zuerst ein Grund für Gottes Reden, dann die Spannung von Gottes Probe. Und drittens das Wunder von Gottes Lamm. Zuerst ein Grund für Gottes Reden. Warum macht Gott sich hier bemerkbar? Warum spricht der Abraham überhaupt auf diese Art und Weise an? Ich werde mich heute diesem Text auf zwei verschiedene Art und Weisen nähern. Der zweite Blick, der gleich erst kommt, ist auf das Thema Opfer gerichtet, was sich natürlich sofort in den Vordergrund drückt. Darauf komme ich gleich. Das erste ist aber, dass dieser Text ein Beispiel, und zwar ein überdeutliches, großes Beispiel von einem sehr wichtigen Anliegen Gottes ist, das in der Bibel immer wieder vorkommt. Also der Text als ein Beispiel von etwas, was Gott sehr wichtig ist. Abraham hat Gott hier irgendwie erlebt, er hat sein Reden vernommen, und zwar einen sehr konkreten Auftrag. Und dieser Auftrag beinhaltet etwas absolut Geliebtes loszulassen. Abraham sollte ausgerechnet das loslassen, was ihm extrem wichtig war. Und Gott war sich dessen sehr bewusst, denn er sagt das auch deutlich und doppelt ausgedrückt in Vers 2. Nicht nur nimm deinen Sohn, sondern nimm deinen Sohn, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Doppelt betont. In den vergangenen Passagen wurde deutlich, wie wichtig Isaak für Abraham war. Gott hatte Abraham und seiner Frau Sarah viele Nachkommen versprochen, aber sie wurden und wurden nicht schwanger. Stattdessen wurden sie immer älter und es war eine riesige Spannung in ihrem Leben. Wir hatten darüber gesprochen. Eine Spannung in ihrer Gottesbeziehung, eine Spannung in Bezug auf die Zukunft, auch eine Spannung in Bezug auf die Familie. Der Hausfrieden war immer wieder in Gefahr wegen diesem Thema. Also wirklich ein großes Thema in dem Leben von den beiden. Und dann in hohem Seniorenalter wurde Sarah dann doch schwanger. Absolut wundersam. Und so ist Isaak nicht nur ein lang ersehntes Wunschkind, auch nicht nur ein Wunderkind, sondern er war quasi das menschliche Versprechen Gottes. Das greifbare, menschgewordene Versprechen Gottes für Abraham und Sarah. Ein großes Geschenk und verständlicherweise absolut geliebt. Und ausgerechnet ihn sollte Abraham loslassen. Zugegeben auf eine recht zweifelhafte Art und Weise, sehr heftige Art und Weise. Aber eben ausgerechnet ihn, das Wichtigste in seinem Leben. Und in der Bibel gibt es immer wieder Beispiele davon, dass Menschen gerade das loslassen oder aufgeben sollen, was sie eigentlich niemals weggeben würden. Was so sehr auch Teil von ihnen selbst ist. Bei einem sehr reichen Mann ist es sein kompletter Besitz. Bei einem Theologieprofessor seine theologische Erklärungskunst. Bei einem König das Wissen um seinen Machtbereich. Also das, was sie niemals loslassen würden, das sollen sie loslassen. Immer wieder geht Gott ausgerechnet darauf ein. Und den Grund sehe ich darin, dass Gott genau an diesen Stellen eine Gefahr für uns sieht. Und zwar die Gefahr, Entscheidungen, die wir zu treffen haben, nicht aus einer Freiheit fällen zu können. Und mit einer guten Portion Objektivität und mit einem tiefen Wissen, wer man ist, auch ohne diese Dinge. Sondern, dass man sich auf ungute Art und Weise abhängig macht. Von Menschen, von finanziellen Möglichkeiten, von vielleicht aufmerksamen Blicken, von gesellschaftlichen Idealen oder was auch immer dieses absolute Geliebte ist. Gott sieht die Gefahr, dass wir genau an der Stelle blind werden und unweise und festgefahren und dadurch auch destruktiv. Weil wir in alle Lebensentscheidungen mit einer vorgefassten Meinung reingehen, nämlich mit der Einstellung, dieses und jenes, das darf niemals hinterfragt werden. Niemals. Das wird nicht angetastet. Aber das schränkt ein, das verbaut Wege und führt eben auch zu ungesunden Abhängigkeiten. Denkt an die Predigt über Hagar, wo dieser Wunsch, ein eigenes Kind zu haben, an sich ja ein sehr guter Wunsch, so groß wurde, dass Misstrauen gegenüber Gott entstand, Beziehungen aufs Spiel gesetzt wurden und Eifersucht das Leben anderer zerstörte. Gott sieht diese Gefahr und nicht nur die Gefahr, sondern oft auch die Realität in unserem Leben, dass wir jemanden oder etwas so sehr lieben, dass es uns gefangen nimmt. Dass es uns gefangen nimmt und das Leben und das Miteinander belastet und manchmal sogar zerstört. Und deshalb hinterfragt Gott das. Und das ist natürlich ein Problem für uns, das ist unangenehm, das ist nicht einfach, das ist eine große innere Zerreißprobe, da kommen wir Abraham sehr schnell, sehr nahe. Es ist eine innere Zerreißprobe, weil es eben genau das betrifft, was uns extrem wichtig ist. Und das hat ein Frustpotenzial, vielleicht auch mal so Gedanken wie, Gott, warum hinterfragst du ausgerechnet mein Liebstes? Weißt du nicht, wie wichtig mir das ist? Aber es muss zwangsläufig zu dieser Spannung kommen, weil es eben um Dinge geht, die uns so wichtig sind, dass sie uns blind werden lassen. Und oft sind es gute Wünsche, der Wunsch nach Freiheit, der Wunsch nach Bedeutung, nach Anerkennung, nach Familienglück, nach Sicherheit. Wirklich gute Wünsche, die jedoch immer wieder zu Überwünschen werden und uns dadurch dirigieren und uns die Freiheit rauben. Wenn man diese Geschichte hier, diese Abraham- und Isaak-Geschichte annehmen kann als ein weiteres, vielleicht auch das große Beispiel für dieses Anliegen Gottes, dann kann man auch noch was Wichtiges sehen. Gott will uns unsere guten Wünsche nicht wegreißen, damit sie weg sind. Gott will uns auch nicht ärgern oder das Leben vermiesen, sondern uns zu einer gesunden Freiheit führen. Er nimmt Isaak in dieser Geschichte letztlich nicht weg, sondern lässt Abraham in Anführungszeichen nur durch diese innere Zerreißprobe des Loslassens gehen. Und ich will uns Mut machen, uns am Anfang der Predigt oder auch über die Predigt hinaus diese unbequeme Frage mal wieder zu stellen. Was würde ich persönlich niemals loslassen? Was ist das absolut Geliebte in meinem Leben? Und ist es gut und gesund, sich so daran festzuhalten, wie ich es vielleicht aktuell tue? Warum habe ich vielleicht auch Angst, es zu verlieren? Und wozu bringt mich diese Angst? Und um es noch etwas konkreter zu machen, Isaak stand für Abrahams Bedeutung und Zukunft. Isaak war der Garant dafür, dass Abrahams Name weiterleben würde. Auch dass Abraham und Sarah etwas in ihrer Kultur sind, ja, in der die Familie so den höchsten Stellenwert hatte. Isaak war quasi das Statussymbol dieses Ehepaares. Von Gott gesegnet, fruchtbar, erfolgreich, wow. Doch genau das sollte er loslassen. Die Frage an uns, gibt es in unserem Leben etwas, wodurch wir Bedeutung haben? Etwas, was wir niemals loslassen würden, weil wir sagen, damit weiß ich, wer ich bin. Daran anschließend die Frage, ist es gesund oder nicht? Und Isaak war auch noch ein Zeichen für Gottes Treue. Dass Abraham Isaak jeden Tag gesehen hat, das muss für ihn eine große Hilfe gewesen sein, Gott zu vertrauen. Und vielleicht wollte Gott deutlich machen, auch wenn absolut Dramatisches in deinem Leben passiert, wie es einfach vielen Menschen, wir haben es eben gehört mit Eschede, wenn Dramatisches passiert, wirst du mir dann trotzdem vertrauen. Liebst du mich oder liebst du eigentlich nur die Geschenke, die ich dir gemacht habe? Was wäre, wenn das wegfällt? Und auch hier die Frage an uns, an die, die sagen, ich liebe und vertraue Gott, warum liebst du Gott? Weil er dir die Geschenke macht, die du dir wünschst? Was, wenn er dir ein Geschenk nicht gibt oder ein Geschenk zurücknimmt? Was, wenn die vermeintlichen Gottesbeweise plötzlich ausbleiben? Was macht es mit deinem Glauben und deiner Liebe zu Gott? Ich weiß, das sind ziemlich harte Fragen am Anfang, das ist ein bisschen unbequem, aber ich möchte euch wirklich Mut machen, euch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und dabei keine vorschnellen, frommen Antworten zu finden. Denn die Erfahrung ist, dass wir alle in Phasen in unserem Leben kommen, in denen Gott da ist, ohne dass wir es spüren. In denen Gott da ist, ohne dass wir so einen Gottesbeweis für uns haben. Ohne dass uns Glauben leicht fällt, ohne dass alles so läuft, wie wir es uns gewünscht haben. Soweit mal meine erste Annäherung an diesen Text. Der Text als ein überdeutliches Beispiel dafür, dass Gott immer wieder ausgerechnet das bei uns hinterfragt, was wir niemals loslassen wollen. Nicht um uns zu ärgern oder abhängig zu machen, überhaupt nicht, sondern um uns neue Wege zu öffnen und Freiheit zu schenken. Freiheit von Überwünschen, von ungesunder Gebundenheit, von zerstörten Beziehungen und um die Freundschaft zu ihm wach zu halten. Um in eine neue Tiefe auch hineinzukommen. Die Einladung, ihn zu lieben, weil er Gott ist und uns einfach gut tut, unabhängig davon, was er uns gibt. Kommen wir jetzt zur zweiten Annäherung an diesen Text. Es geht um eine Beschäftigung mit der Thematik des Opfers in der damaligen Kultur oder eben die Spannung von Gottes Probe. Spannung ist zugegeben ein sehr lockerer Begriff für die Grausamkeit, die wir hier in diesem Text lesen. Oft wurde diese Geschichte auch verstanden als ein krasses Beispiel dafür, wie Gott sich selbst widerspricht. Wie kann ein liebender Gott einen Kindesmord fordern? Und es gibt Menschen, die aus dieser Geschichte folgern, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ob wir jetzt Gott verstehen oder nicht, ja, das sei hier so ein Beispiel zum Nachahmen. Diese Thematik gibt es in der Bibel, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, aber ich kann sie aus der Stelle hier nicht rauslesen. Wenn wir uns diese Geschichte nur unter diesem ethischen Gesichtspunkt des Gehorsams anschauen, dann funktioniert diese Geschichte auch überhaupt nicht. Dann würde ich sogar Immanuel Kant zustimmen, der von Abraham eine Absage an Gott fordert. Laut Kant hätte Abraham sagen müssen, dass ich meinen guten Sohn nicht töten solle, ist ganz gewiss. Dass aber du, der du mir erscheinst, Gott seist, davon bin ich nicht gewiss und kann es auch nicht werden, wenn sie die Stimme auch vom Himmel herabschallete. Ganz bekanntes Zitat von Kant. Also der Ansatz, diese Geschichte als eine Aufforderung zum blinden Gehorsam zu verstehen, ohne jegliches Überprüfen und vernünftiges Nachdenken, das kann nicht korrekt sein, das kann nicht gemeint sein. Und es ist natürlich leicht zu sagen, okay, dann hat uns dieser Text überhaupt nichts zu sagen. Ich habe vorhin noch zum Arne gesagt, es gab letztes Jahr in Berlin ein Symposium, wo einige Theologieprofessoren zusammengekommen sind und sie hatten vorgeschlagen, diesen Text in Quarantäne zu setzen. Er ist zu grausam, kann man nichts mit anfangen, hat uns nichts zu sagen, weg damit. Fand ich irgendwie einen sympathischen Gedanken Richtung Corona gedacht. Da geht es ja auch viel um Quarantäne. Aber ich glaube, wenn wir diese ethisch unlösbare Spannung gefrustet beiseite schieben, also diesen Text deswegen zur Seite schieben, dann übersehen wir etwas anderes. Es gibt hier nämlich noch eine Spannung, und zwar eine, die für Abraham vielleicht noch heftiger war als diese ethische Spannung des Gehorsams. Und ich möchte gerne diese Frage nach dem blinden Gehorsam jetzt mal beiseite schieben, um uns Abraham in seinem kulturellen Kontext zu nähern. Dann bekommt es nämlich eine interessante Note. Und zwar, um das Fazit schon mal vorwegzunehmen, ich sehe hier eine noch größere Spannung für Abraham, aber ich finde auch für diese Spannung eine Auflösung in diesem Text. Was uns wiederum hilft, mit der Spannung von diesem ethischen Part vielleicht umzugehen oder es zumindest auszuhalten. Aber eins nach dem anderen. Es gibt zwei wichtige Hinweise im Text, wo wir einfach merken, es ist eine andere Kultur. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen damals und Menschen heute. Erstens, Gott fordert hier Abraham nicht auf, Isaak einfach umzubringen. Dafür hätte es diesen Dreitagesmarsch nicht gebraucht, sondern ganz wichtig für das Verständnis des Textes, Gott will, dass Abraham ihn als Opfer bringt. Es geht ihm um ein Opfer. Klingt für uns schon mal völlig fremd. In der Kultur damals was völlig Gängiges und Normales. Und zweitens, weil Gott Abraham auffordert, nicht irgendwen, sondern den Erstgeborenen als Opfer zu bringen, ist das Ganze für Abraham nicht so unlogisch wie für uns. Es geht nämlich um etwas, was in seiner Kultur verankert war, und zwar die Bedeutung des Erstgeborenen. Nun, Isaak war streng genommen nicht Abrahams Erstgeborener, es war Ismael. Aber Ismael war nicht der gemeinsame Sohn mit Sarah. Er war auch nicht mehr Teil der Familie, er war der Verstoßene. Und es war klar, dass Isaak das Erbe antreten sollte und damit die Verheißung Gottes ausleben. Das stand außer Frage, das hatte bereits auch Gott bestätigt. Und wie bereits erwähnt, war in der damaligen Kultur die Familie alles. Man dachte nicht zuerst an sich als Einzelnen, sondern man dachte an sich als Familie. Ist für uns ein bisschen schwer vorstellbar, aber das war damals Kultur. Und das bedeutete eben auch, dass die Vererbung so angelegt war, dass der Erstgeborene der Familie alles geerbt hat. So musste der Familienbesitz nicht irgendwie zerstückelt werden und auch der Status der Familie konnte als Gesamtes übergeben werden, erhalten bleiben. Klingt für uns heute auch ungerecht. Was ist mit den anderen? Damals war das jedoch völlig normal. Es ging um die Familie und der Erstgeborene war eben der Garant für das Weiterleben der Familie. Interessant, dass Gott sich in der Bibel nicht immer an diesen Gedanken hält. Das finde ich auch einen ganz schönen Aspekt, dass er sich manchmal doch den Benachteiligten zuwendet. Er wählt Abel vor Kain, Jakob vor Esau, auch hier Isaak vor Ismael. Und doch fordert er immer wieder, das Leben der Erstgeborenen soll mir gehören. Finden wir relativ häufig im Alten Testament. Es betrifft die ersten Früchte der Ernte, das betrifft die Erstgeburten der Tiere und es bezieht sich eben auch auf Menschen. Unser Text hier ist zwar die einzige Stelle, in der Gott das Opfer eines Menschen fordert, sonst wird es streng abgelehnt. Es gibt viele Stellen, die gegen dieses Menschenopfer sprechen. Aber ein besonderes Gott zur Verfügung stellen des Erstgeborenen, das ist normal. Und übrigens denke ich auch in Einklang mit dem ersten Predigtpunkt, dass darin, woran man die Identität und die Statusgarantie der Familie sah, dass man das an Gott geben sollte. Also für uns heute wirklich ein seltsamer, ungewöhnlicher Gedanke. Aber damals verstand man das und es passte auch in Abrahams Denkweise. Wenn Abraham die Stimme gehört hätte, die sagt, Abraham, geh und opfere Sarah, das wäre für ihn absolut absurd gewesen. Das ist für uns so absurd, wie wahrscheinlich der Text heute für uns klingt. Das hätte Abraham vermutlich nie gemacht. Das hätte überhaupt nicht in sein kulturelles Verständnis gepasst. Auch nicht, wie damals Menschen Gott verstanden haben. Doch als Gott sagt, es geht um ein Opfer und es geht um den Erstgeborenen, da kann er das irgendwie einordnen. In der damaligen Welt, auch bei anderen Völkern, war das eine logische und eine legitime Forderung eines Gottes. So hatte zum Beispiel in der kanaanitischen Weltanschauung der Fruchtbarkeitsgott auch das Recht, einen Teil dessen einzufordern, was produziert worden war. Und dies drückte sich eben in der Opferung von Tieren, von Getreide und teilweise tatsächlich auch von Kindern aus. Das ist dann übrigens auch die Kritik, die die Bibel teilweise an den anderen Völkern äußert, dass Kinder geopfert werden. Auch in Texten aus der phönizischen und aus punischen Kolonien, Karthago, Nordafrika, da wird das Ritual des Kinderopfers als ein Mittel zur Sicherung von Fruchtbarkeit verstanden. Gibt es später übrigens auch bei den Wikingern, wird auch in manchen Serien verarbeitet und so weiter. Und so schockierend und grausam der Gedanke für uns heute ist, damals war das für die Menschen vorstellbar. Die Götter schenken das Leben und die Fruchtbarkeit, also dürfen sie auch etwas zurückfordern. Oder wenn wir wollen, dass uns unsere Götter positiv gesinnt sind, dann müssen wir bereit sein, das Wichtigste zu geben. Für uns, die wir heute so überzeugt sind, unser Leben gehört uns. Wir sind für unser Leben und für unseren Erfolg und für unseren Besitz verantwortlich. Für uns ist dieser Gedanke natürlich schwer nachzuvollziehen. Doch wenn wir an einen Gott glauben, der Schöpfer und Besitzer dieser Welt ist, dann müssen wir doch eingestehen, dass dieser Gedanke, dass Gott über das Leben entscheiden darf, nicht mehr ganz so abwegig. Also die Leute damals hatten auf jeden Fall ein Gespür dafür, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Dass es mehr im Leben gibt als das, was ich selbst erreichen und mir aufbauen kann. Ich bin angewiesen auf das Wohlwollen einer höheren Macht. Und die Frage war natürlich, wie steht diese Macht zu mir? Was kann ich tun, um die Gunst dieser Macht zu erlangen? Und aus einer großen Unsicherheit darüber gab es dann eben diese vielen Opfer für all die unterschiedlichen Götter. Aus Unsicherheit darüber, wie Gott ist, aber auch aus Unsicherheit darüber, wie Gott das eigene Tun und das eigene Leben eigentlich bewertet. Denn eins war auch klar, jegliche Schuld, die im Leben und in der Familie entstand, war nicht nur zwischenmenschliche Schuld, sondern immer auch Schuld vor Gott. Wenn Gott es miteinander will, dann ist die Zerstörung von Miteinander, also Selbstzentriertheit, Lieblosigkeit, Eifersucht, Habgier, Fremdenhass, Manipulation, all das, woran wir so oft auch Anteil haben, dann ist das auch und vor allem Schuld vor Gott. Und ich bringe diesen Gedanken mal noch ein bisschen direkter zu uns und mache uns das noch mal ein bisschen konkreter. Wenn wir zum Beispiel in einer Beziehung untreu werden, fremdgehen, dann ist das nicht nur eine krasse Verletzung des Partners, nicht nur eine Verletzung an uns selbst, weil wir vielleicht später auch darunter zu leiden haben, sondern es ist auch und zuerst eine Untreue Gott gegenüber. Gegenüber Gott, der möchte, dass wir uns in der Partnerschaft lieben, uns gegenseitig fördern, gemeinsam viel Schönes verbreiten und so weiter. Seine guten Gedanken werden damit zunichte gemacht. Ihm grätschen wir da rein. Oder wenn wir andere mit Worten verletzen, sie unter Druck setzen, sie klein halten, ihnen die Lebensfreude nehmen, dann ist es nicht nur ihnen gegenüber unfair und mies, sondern wir verletzen damit Gottes Idee, dass wir mit einer Freude und einem Selbstvertrauen durchs Leben gehen sollen. Dass wir einander ermutigen sollen und dass wir gemeinsam Leben fördern sollen. Oder wenn wir es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, dann ist es nicht nur ein Verstoß gegen ein gutes Gebot, sondern darin wird das Misstrauen Gott gegenüber sichtbar, dass es gut mit uns meinen und uns Zufriedenheit und Glück sein könnte. Also diese Schuld vor Gott, die war Abraham viel deutlicher, als sie uns oft ist. Wir Menschen sind eigentlich nicht in der Position, von Gott irgendetwas zu fordern. Dass jedoch der gerechte Schöpfer Gott für sich selbst etwas von uns einfordern darf, das war für Abraham absolut verständlich. Und so schreibt John Walton, ein Experte für die antike Kultur im Nahen Osten, die makabre Forderung Jahwes war kulturell logisch, obwohl sie emotional hart war. Verblüffend war sie aber angesichts des Bundesversprechens, das Gott Abraham gegeben hatte. Das heißt, die eigentliche Spannung für Abraham bestand darin, dass Gottes legitime Forderung Gottes Verheißung entgegenstand. Er hatte die Zusage Gottes, dass er ihn segnen will und dass er durch Isaak zu einem mächtigen Volk werden sollte. Und jetzt soll er ausgerechnet Isaak töten. Das war für Abraham absurd. Wie kann Gott sein Versprechen erfüllen, wenn er ihn jetzt dazu auffordert, das Versprechen quasi zu töten? Das passte doch irgendwie nicht zusammen. Und im Neuen Testament in Hebräer 11 wird es so formuliert: Abraham brachte seinen Sohn Isaak zum Opfer, obwohl ihm Gott doch die Zusage gemacht hat, ich werde dir Nachkommen geben und durch deine Nachkommen die Welt retten. Da wird die Spannung aufgegriffen. Das war der Spannungspunkt. Der Auftrag Gottes stand seiner Verheißung entgegen. Ja, es ist möglich und legitim, dass Gott den Erstgeborenen für sich in Anspruch nimmt. Und gleichzeitig ist doch diese Verheißung da, es soll durch Isaak geschehen, dass Gott die Welt segnen und Gutes tun würde. Das muss Abraham diese 3 Tage gequält haben. Und ich frage mich, ob es diesen Glaubensmann nicht auch in eine Art Gottverwirrtheit und Gottverlassenheit gebracht hat. 3 Tage mit dieser unauflösbaren Spannung. 3 Tage keinen erkennbaren Ausweg. 3 Tage diese innere Zerreißprobe. Ich habe nichts anzubieten, womit ich diese Spannung auflösen könnte. Der unlösbare Konflikt kann nur von Gott selbst aufgelöst werden. Denn vor Gott kann nur Gott retten. Und damit sind wir beim 3. Punkt der Predigt, das Wunder von Gottes Lamm. Nachdem diese Geschichte so plötzlich mit dieser krassen Aufforderung begonnen hat, folgt erstmal eine sehr ausführliche Beschreibung der Dinge. Sehr verlangsamtes Erzähltempo. Wie gesagt, gibt es sonst in antiker Literatur so wenig oder gar nicht. Abraham bereitet sorgfältig die Reise vor, er spaltet Holz, packt den Esel, macht sich mit Isaak und 2 Knechten auf den Weg. Und man wird schon so ein bisschen hippelig, zumindest in der heutigen Zeit. Was wird passieren? Nach 3 Tagen kommen sie dann dem Ziel, diesem unbekannten Berg, näher. Spannung steigt, er lässt 2 Knechte zurück, geht mit Isaak weiter. Und auf einmal verlangt diese Geschichte volle Aufmerksamkeit. Denn dieses ganz kurze Gespräch zwischen Vater und Sohn, übrigens das einzige Gespräch, was hier zwischen Abraham und Isaak im ganzen Alten Testament überliefert ist, dieses Gespräch braucht plötzlich volle Aufmerksamkeit. Es ist quasi wie so ein Ranzoomen, so aus der übergeordneten Geschichte, auf diese beiden und auf das Herz dieser beiden Personen. Isaak fragt: Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und man hält so den Atem an, wenn man das Gespräch hört. Wie wird Abraham diese Frage beantworten? Was wird Abraham antworten? Was gibt ihm die Kraft, auf diesen Berg hochzumarschieren? War es vielleicht die Einstellung, oh, ich bin gehorsam, ich kriege das schon hin, Gott hat mir was aufgetragen, also mache ich das? Nein, überhaupt nicht. Sondern er sagt, Gott macht das. Vers 8, Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Und im Prinzip sagt er damit, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, dass Gott gerecht ist und zugleich an seinem Versprechen festhält. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und in Vers 8 steht eigentlich wörtlich sehen anstatt sorgen. Also wörtlich, Gott wird sich ein Lamm ersehen. Abraham sagt im Prinzip, Isaak, du siehst das Lamm nicht. Und weißt du was, Isaak, ich sehe das Lamm auch nicht. Aber Gott sieht es. Und deshalb nennt Abraham den Ort dann später auch nicht, ich war gehorsam und habe Gott überzeugt, sondern Vers 14, der Herr sorgt vor. Also Abraham hoffte darauf, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Sören Kierkegaard formuliert, Abraham glaubte Kraft des Absurden. Es ist nicht logisch, es ist nicht klar. Und doch hofft er, dass Gott es irgendwie schaffen würde. Dass Gott diese Spannung, die in ihm tobt, auflöst. Dass es schaffen würde, Opfer und Gerechtigkeit zu fordern und gleichzeitig zu seinem Versprechen zu stehen. Nun dürfen wir heute etwas wissen, was Abraham damals nur ahnen konnte. Abraham war bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern, doch Gott hat eingegriffen. Er wollte dieses Opfer nicht. Gott wusste, dass dieses Opfer nicht die Lösung des Konflikts zwischen Gott und Mensch bringen würde. Auch nicht der Schafbock, der sich da im Gestrüpp verfangen hatte. Das hätte nicht das Vertrauen wiederhergestellt, was so oft kaputt gegangen war, was auch Abraham und Sarah oft nicht hatte. Das hätte nicht dafür gesorgt, dass Abraham Ruhe findet und befreit hätte aufleben können. Das hätte diese Welt nicht gerettet. Das hätte auch dir und mir kein Vertrauen in Gott ermöglicht. Nein, Gottes Idee war eine andere. Jahrhunderte später gab es eine ähnliche Begebenheit zwischen einem Vater und seinem Sohn. Es ging auch darum, dass der Sohn sein Leben lassen sollte, um die Liebe des Vaters zu zeigen. Und dieser Sohn fragte auch, muss ich wirklich auf diesen Berg gehen und mich auf das Holz legen? Gibt es keine andere Möglichkeit? Vater, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dieser Sohn trug das Holz wie Isaak auf seinem Rücken. Er ging auf diesen Berg außerhalb von Jerusalem. Er wurde auf das Holz gebunden, sogar festgenagelt. Und er starb an diesem Holz am Kreuz. Dieser Sohn war Jesus Christus. Der Sohn Gottes. Gott gibt sich selbst, seinen eigenen Sohn. Und damit hat Gott vorgesorgt. Golgatha ist aus christlicher Perspektive der Ort, an dem Gott vorsorgt. Unsere Beziehung zu Gott, seine Liebe zu uns, sie hängt nicht davon ab, ob wir bereit sind, unser Wertvollstes zu geben. Es hängt nicht davon ab, ob wir stark oder gehorsam genug sind. Sondern Gottes Liebe wird uns in diesem Geschehen am Kreuz zugesagt. Gott nimmt die Schuld dieser Welt, unsere falschen Prioritäten, unsere ungesunden Überwünsche, unsere Lieblosigkeiten, unsere selbstsüchtigen Entscheidungen, unsere Identitätssuche in eigener Leistung, er nimmt all das und stirbt für uns. Er sorgt für Gerechtigkeit, indem er die Ungerechtigkeit auf sich nimmt und die tödlichen Konsequenzen dafür trägt. Und auf diese dramatische Art und Weise zeigt er, dass ihm die Ungerechtigkeit und der Schmerz, den du fühlst, weil andere dich verletzen, den aber auch andere fühlen, weil du sie verletzt, dass sie ihm nicht egal sind. Wenn sie ihm egal wären, dann hätte er sich nicht in diese tiefe Selbstverzweiflung begeben. Nein, Gott zeigt eine klare Reaktion auf die Schuld dieser Welt. Doch Gott macht auch gleichzeitig klar, ich gebe mein absolut Geliebtes. Ich gebe mein absolut Geliebtes, meinen einzigen Sohn für euch hin. Weil ich euch liebe, weil ich euch zurückgewinnen will, weil ich nicht warten kann, bis ihr bereit seid, mir alles zu geben, weil ich nicht warten kann, bis die hässlichen Seiten eures Charakters schön werden. Denn wenn ich darauf warte, dann kommen wir nie zusammen. Wenn ich darauf warte, dann kommen wir nie zusammen. Nein, ich gebe euch bereits jetzt einen Neuanfang und Vergebung und Wertschätzung, damit ihr die Kraft und die Motivation findet, Richtung Schönheit und Miteinander und gesunde Prioritäten zu streben. Am Kreuz sehen wir, dass Gott uns niemals aufgegeben hat, sondern dass er noch so viel mit uns vorhat. Ich komme zum Schluss. Der ethische Konflikt in unserem Text, dass Abraham aufgefordert wird, seinen Sohn zu opfern, den bekomme ich nicht endgültig aufgelöst. Aber diese übergeordnete Geschichte hilft mir, unseren Text anzunehmen. Denn ich glaube, die Absicht dieser einzigartigen Geschichte liegt nicht darin, uns blinden Gehorsam beizubringen, sondern ich glaube, die Absicht ist, uns dazu einzuladen, wie Abraham darauf zu vertrauen, dass Gott der Gott ist, der vorsorgt. Darauf zu vertrauen, dass Gott der Gott ist, der vorsorgt. Der mich herausfordert immer wieder, sich aber auch zu mir stellt. Der mich einlädt, in seiner Gegenwart Prioritäten neu zu ordnen. Ungesundes loszulassen. Ihn zum wirklichen Lebenszentrum zu machen. Und darin Sicherheit und Identität zu finden. Und auch die Freiheit, nicht nur auf das im Leben zu hoffen, was ich mir erarbeitet habe oder was ich besitze. Das ist die Herausforderung und die Einladung in diesem Text. Darauf zu vertrauen, wie Abraham, dass Gott der Gott ist, der vorsorgt. Und ich glaube, das ist die beste Botschaft für die jetzig anbrechende Zeit auch, in Corona. Ein Gott, der vorsorgt. Amen.